wo Hamburg nachgelassen hat, ist der Erfolgshunger. Hamburg ist aus meinem Empfinden etwas bequemer geworden, mit sich selbst zufriedener und nicht mehr wirtschaftlich so erfolgreich, wie es sein muss, um den Wohlstand hier zu erhalten und auch all die Dinge, die ich gerade als Positives aufgezählt habe, sich leisten zu können. Das macht mir schon Sorgen. Im Zeitraum der Rente habe ich Angst davor, krank zu werden, weil man dann von dem, was man sich so schön erträumt hat und sich vorgenommen hat, nicht mehr so viel hat. Sonst habe ich eigentlich gar keine Angst. Ich freue mich darauf. Wenn man sagt, ich habe viele Fehler gemacht im Leben, aber insgesamt ist das, was ich getan habe, ungefähr das, wofür ich auch stehe, was ich tun wollte, wofür ich mich auch verantwortlich fühle. Ich bereue nicht, dass ich mich entschieden habe, für die Haspa zu arbeiten, mein Leben lang.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer, jetzt.
Heute zu Gast ist Dr. Harald Vogelsang. Moin, moin.
Moin.
Geboren 1959 in Hamburg, haben Sie nach einer Banklehre Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg studiert und sind seit 2007 Vorstandsvorsitzender der Hamburger Sparkasse sowie der Haspa Finanzholding. Seit 1991 sind Sie Teil der Haspa und haben Ihre Entwicklung über viele Jahre hinweg maßgeblich mitgeprägt. Seit Anfang 2024 sind Sie außerdem Präsident des Überseeklubs Hamburg. Sie sind Vater von drei Töchtern und leben mit Ihrer Familie in den Hamburger Elbvororten. Herr Vogelsang, wenn man Sie in Hamburg sieht, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Anzug tragen. Wie viele Anzüge besitzen Sie eigentlich und gibt es in Ihrem Kleiderschrank auch eine Ecke, in der die Jeans wohnen darf?
Auf jeden Fall. Und es ist nicht nur eine Jeans, das sind ganz schön viele. Die Anzüge sortiere ich gerade aus.
Ja?
Ja, die sortiere ich aus. Das werden deutlich weniger. Teilweise sind sie schon alt oder unmodern. Außerdem brauche ich ja zukünftig nicht mehr so viele.
Ja, also ein Anzug ist für Sie nach wie vor auch noch so eine Art Berufskleidung.
Das ist in erster Linie Berufskleidung, aber auch was für besonders schöne Anlässe. Also zur Hochzeit unserer Tochter habe ich natürlich einen Anzug getragen.
Naja, natürlich.
Oder bei großen Geburtstagen oder ähnlichem. Aber ich verbinde mit Anzug eigentlich Berufskleidung.
Ja.
Und sobald ich zu Hause bin, schlüpfe ich in die Shorts oder Jeans oder was auch immer. Ja.
Haben Sie dann eine andere Haltung, wenn Sie Jeans tragen? Also ich habe definitiv eine andere Haltung, krumm, wenn ich einen Anzug trage. Also
ich weiß es gar nicht. Ich habe eine andere innere Einstellung. Ich bin gleich so im Freizeitmodus.
Ja.
Wenn ich dazu noch meine Westernstiefel anziehe, die meine Frau nicht so schätzt, dann habe ich auch eine andere Haltung, weil man damit anders steht.
Okay.
Ja, und mit Sneakern oder ähnlichem steht man auch anders.
Wie viele Sneaker haben Sie denn?
Och, vier Paar, glaube ich. Ich habe mehr Segelschuhe als Sneaker.
Das. Ah, okay, alles klar. Na gut, dann kommen wir mal von dem Kleiderschrank hin zu den Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Welches ist Ihre Lieblingskonzertlocation in Hamburg?
Eindeutig die große Wiese im Stadtpark, wenn die Stones spielen. Ich hoffe, dass die Stadt mal wieder den Mut hat, das zuzulassen.
Das darf mir der Stadtverantwortlichen dieses Konzert nicht mehr sagen, dann kriegen die alle Schweißflecken. Aber,
ja, aber es ist die Sache wert. Tat,
das ja, ist die Sache, die Sache wert. War es wert. Für einige nicht, aber wenn ein regulär legal organisiertes Konzert dort nochmal stattfinden würde, wäre es toll. Ja. Welche ist Ihre Lieblingskneipe in Hamburg?
Das war Tante Hermine in der Hafenstraße.
Ja, welches ist...
Gibt's aber schon lange nicht mehr und seitdem gehe ich nicht mehr in die Kneipe.
Nein? Welches ist Ihr Lieblingsausflugsziel in Hamburg?
Mein Lieblingsausflugsziel ist der ganze Elbstrand von Övelgönne bis Blankenese oder sogar bis Wittenbergen.
Da dann barfuß lang? Oder doch auch in Segelschuhen lieber?
Naja, die Strecke ist so lang und zwischendurch auch ein bisschen asphaltig oder grantig, da schon mit irgendwelchen Schuhen. Aber richtig in Wittenbergen am Strand barfuß, ja.
Ja. Welches ist Ihre Lieblingssportstätte in Hamburg?
Die ist hier in der Nähe, das Millerntor-Stadion, St. Pauli.
Herrlich. Welches ist Ihr Lieblingslied über Hamburg?
Immer noch Hans Albers auf der Reeperbahn.
Nachts um 12:30.
Genau.
Wann waren Sie denn das letzte Mal nachts um 12:30 auf der Reeperbahn?
Letztes Jahr, als wir da eine Veranstaltung gemacht haben.
Sie sind in Uhlenhorst geboren und in Rheinbeek aufgewachsen.
Auf der Uhlenhorst, bitte, für Hamburger.
Oh, ja, ich kriege das auch mit der hamburgischen Bürgerschaft immer nicht so hin. Ich sage dann manchmal auch Hamburger Bürgerschaft, dann kriege ich große Schelte von der Präsidentin.
Der okay,
also auf
sein.
Der Uhlenhorst ja. geboren. Das hört sich nach einer wohlbehüteten Kindheit an.
War es auch. Ich habe das gut in Erinnerung.
Ja? Und in Rheinbeek tobt man dann durch die Wälder oder eher Fußball auf der Straße?
Beides. Also Fußball auf der Straße jeden Nachmittag. Aber auch mit dem Fahrrad sofort durch den Wald. In Rheinbeek gab es einen Vorwerksbusch, der grenzt an den Sachsenwald an. Und dann sind wir nach Wohltorf zum Tonteich gefahren und da reingesprungen. Ja. Haben alles Mögliche im Wald gespielt.
Was hat Sie denn daran gehindert, Fußballprofi zu werden? Also jeder hat ja so seine Geschichte, wo er erkannt hat, okay, das ist es nicht. Bei mir war es schon sehr früh tatsächlich. Also eigentlich schon mit 12 wurde mir nachgesagt, das wird nichts.
Also ich habe das nicht so schnell erkannt. Ehrlich gesagt haben meine Eltern irgendwann den Beschluss gefasst, der Junge soll nicht Fußball spielen, haben mich dann zum Handball geschickt. Das fand ich auch ganz gut.
Ja.
Aber ich glaube, es wäre auch nichts geworden.
Man unterstellt ja Leuten, die bei der Bank arbeiten, erstmal auch eine Liebe zu Zahlen. Hat sich das auch im Matheunterricht irgendwie gezeigt oder gab es da erstmal noch gar kein Talent?
Also Mathe und Rechnen sind ja zwei verschiedene Dinge und in der Bank rechnen wir mehr, als dass wir mathematische Formeln lösen. Ja. Geht es bei ganz wenigen Stellen auch.
Ja.
Nein, ich hatte immer schon eine Affinität zur Bank, weil ich tatsächlich es spannend fand, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen.
Ja. Jetzt sind wir gut ein Jahrzehnt auseinander. In meinem Abi-Jahrgang wurden Leute Bankkaufmann, deren Eltern gute Beziehungen zu den beiden örtlichen Banken hatten und die nicht so richtig wussten, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Wie war das bei Ihnen?
Also die habe ich in der Berufsschule auch kennengelernt. Die kamen von den Privatbanken in Hamburg und von einer damals noch existierenden, gut angesehenen Regionalbank. Da kamen die sogenannten Cookies, die Kundenkinder her. bei mir war das anders. Und was ich damals, als ich bei der Commerzbank die Lehre gemacht habe, das war eine von den drei Großbanken, die es damals noch gab, Deutsche, Dresdner, Commerzbank. Was ich da faszinierend fand in der Berufsschule, die Hälfte der Schüler kam von der Hasba. Und was ich noch interessanter fand, die waren alle viel besser vorbereitet. Weil damals die Hasba offensichtlich schon ihre Lehrlinge, wie wir damals noch hießen, sehr gut intern geschult hat. Und die hatten es leichter als wir, weil die schon sehr viel intern gelernt haben. Und da hatten sie auch noch eine Filiale schräg gegenüber der Berufsschule.
Ja. Kurze Wege. Nochmal kurz weg vom Beruf. Wie haben Sie denn Hamburg erlebt, so von Rheinbeek aus? Das ist ja, ich sag mal, als Kind ist das ja erstmal eine Strecke oder weiter weg. Aber wann haben Sie denn Hamburg für sich entdeckt und sind das erste Mal so mit der S-Bahn da so reingerauscht?
Also mit der zu Anfang noch Dampflok bis Bergedorf und dann weiter bis zum Hauptbahnhof sind wir ja regelmäßig gefahren. Entweder um die Großeltern zu besuchen oder um irgendwelche Einkäufe zu machen für Weihnachten oder andere Gelegenheiten. Insofern war Hamburg immer präsent, aber es war schon die große Stadt, in die man reinfuhr oder wieder rausfuhr. Selber entdeckt, ich glaube im Alter von doch ziemlich genau 17, weil ein 2 Jahre älterer Schulfreund damals schon einen Führerschein hatte. Und dann sind wir mal in die Diskotheken Hamburgs gefahren.
Welche waren
das? Und danach haben wir das regelmäßig gemacht.
Ja, welche waren das?
Das war die Tenne in Alsterdorf.
Ja.
Das war das nach 8. Und dann kam daher das Trinity und das Madhouse und alles andere dazu. Aber mit der Tenne in Alsterdorf fing das an.
Was gab's da so für Musik? Welche Musik hat sie geprägt? Waren das die Stones tatsächlich?
Geprägt haben mich die Beatles und die Stones.
Ja.
Aber dann gab's die Beatles ja nicht mehr. Die gingen ja dann auseinander, als ich noch Schüler war. Da haben wir alle furchtbar geheult, haben wir da.
Ja.
Die Musik ist immer noch grandios.
Ja.
Und dann waren es die Stones im Wesentlichen. Naja, und dann alles, was man so zeitgeistig gehört hat, als Dance-Musik und so.
Gibt es denn auch Hamburger Interpreten, die Sie in irgendeiner Form interessiert haben?
Udo Lindenberg hat mich immer interessiert.
Mhm.
Ganz witzig, die Les Humphreys Singers, die ja auch mal eine Verbindung zu Hamburg hatten.
Ja.
Ganz anderes Genre natürlich, aber
ja.
Fand ich auch irgendwie gut und beschwingt.
Aber die Ausflüge nach Hamburg haben Ihre berufliche Karriere nie so richtig gefährdet. Also Sie wussten im Grunde damals schon, dass eine gewisse Zielstrebigkeit vorhanden sein muss, um beruflich erfolgreich zu sein.
Nein, wusste ich überhaupt nicht. Wusste ich überhaupt nicht. Ich wollte erstmal Sport machen. Ich wollte das Abitur irgendwie hinbekommen. Wir waren der letzte Abiturjahrgang in Schleswig-Holstein, der noch kein modernes Abitur machte. Also wir haben noch das alte Klassensystem gehabt. Okay. Und irgendwann, 2 Jahre vorm Abi, bekamen wir Spitz, dass wir nicht mehr sitzen bleiben können. Ui. Weil man das irgendwie nicht umrechnen konnte. Und insofern war dann das Minimax-Prinzip angesagt.
Ja, das heißt, Sie sind so durchgeschlittert.
Numerus Clausus gab es auch nur für Medizin, das wollte ich aber nicht studieren. Und dann bin ich mit minimalem Einsatz halbwegs ordentlich durchgekommen.
Ja. Bevor es gleich weitergeht, mache ich kurz Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. In meinen Morgen starte ich gern mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Der kommt ab jetzt im neuen Look zu euch. Von Montag bis Freitag morgens um 6 Uhr direkt ins E-Mail-Postfach. Alle Infos findet ihr auf zeit.de/elbvertiefung. Und noch mehr Zeit Hamburg bekommt ihr im Hamburg-Ressort auf zeit.de/hamburg. Reinschauen lohnt sich. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Wann haben Sie denn das erste Mal die See erlebt? Also Ostsee oder Nordsee, weil das sind ja ganz wichtige Bezugspunkte für Hamburgerinnen und Hamburger. Ging es da am Wochenende mal hin?
Da ging es bei schönem Wetter, wie jetzt am Wochenende, gerne hin. Ja, mit den Eltern nach Dahme. Und richtig auf dem Wasser war ich später erst mit Freunden, ja, die mich mal zum Segeln mitgenommen haben.
Und da entstand dann die Liebe zum Segeln und auch zu den Segelschuhen sozusagen.
Genau.
Wann haben Sie dann die ersten Scheine dafür gemacht?
Segelscheine habe ich nie gemacht.
Was? Muss man das nicht?
Muss man nicht.
Okay, also für die Alster reicht dann auch ein Oberflächenwissen oder heutzutage
ja, ChatGPT? Ja, auf der Alster wollten die Vermieter immer gerne, dass einer von den dreien einen Schein hat. Ja. Hatte aber immer einer. Insofern brauchte ich keinen. Und später habe ich mal den Sportbootführerschein gemacht, damit man auch mit Motor fahren darf.
Ja.
Den braucht man dann wirklich.
Gab es damals irgendwann, als Sie in die HASPA eingetreten sind, Vorbilder? Waren die in der Familie oder waren die möglicherweise auch bei der HASPA, wo Sie gesagt haben, okay, der hat mich echt inspiriert und der hat mich, also man hört ja, dass Sie während der Abi-Zeit das mit dem Ehrgeiz nicht so ernst genommen haben, aber irgendwann musste er ja mal eingesetzt haben, weil man kommt ja nicht durch Trägheit an die Spitze einer solchen großen Organisation.
Ja, der berufliche oder zielführende Ehrgeiz hat eigentlich erst am Ende des Studiums eingesetzt, als es so aufs Examen zuging. Da habe ich gesagt, naja, wenn du das jetzt schon alles machst, dann solltest du es auch versuchen, mit halbwegs ordentlichen Noten zu absolvieren.
Ja.
Und habe dann die letzten 2 Jahre mal ein bisschen Gas gegeben. Und das hat sich dann auch nachher im Berufsleben übertragen. Ja.
Und gab es denn eine Figur, die Sie in irgendeiner Form inspiriert hat?
Nein, es gibt nicht die Figur. Also eine gewisse Affinität zur Bank könnte schon genetisch bedingt sein, weil mein Großvater mütterlicherseits schon mal Banker war, beim Vorläuferinstitut der Deutschen Bank. Norddeutsche Bank hieß sie damals noch. Ich selber habe eine Affinität zur HASPA, die mir in die Wiege gelegt ist, weil meine Großmutter väterlicherseits allerdings mir zur Geburt das rote Sparbuch in die Wiege gelegt hat. Tatsächlich noch im Krankenhaus. So übereinstimmend überliefert von meinen Eltern und der Großmutter. Also wird es stimmen.
Aber als Kind hat man ja eigentlich immer nur Bezug zu einer Bank, wenn Weltspartag war.
Ja.
Und ich erinnere mich, ich wollte irgendwann auch zur Sparkasse in meinem Ort, weil die weitaus schickeren Geschenke hatten für den Weltspartag. Es gab mal eine Marionette aus Plastik mit Federn dran und die fand ich als 9-Jähriger so toll, die mein Kumpel Olaf Fakina hatte, dass ich mein Konto dann auch bei der Sparkasse eröffnet habe. Gab es solche Impulse bei Ihnen auch? Erste Frage. Und zweite Frage, gibt's den Weltspartag noch?
Den Weltspartag gibt es theoretisch noch. Hier in Hamburg gibt es jedenfalls bei der HASPA die Weltsparwoche. Wir haben eine ganze Woche daraus gemacht.
Gibt es eine ganze Woche Marionetten?
Woche gibt es aber sehr attraktive Geschenke und ein gutes Programm. Manni die Maus, unser Maskottchen, tritt auch auf. Und das spielen wir tatsächlich aus Überzeugung, damit wir weiterhin auch die Jüngsten für Sparen begeistern können. Ich bin auch von Bank zu Bank gelaufen damals zum Weltspartag.
Wenn wir über Sparen schon reden, gab es denn so Dinge, auf die Sie gespart haben? Also ich weiß noch, der erste Videorekorder, der erste CD-Player, das waren so Sachen, die für mich erstmal wahnsinnig weit weg waren.
Ja, ich weiß es ganz genau. Das war die kleinste Dampflokomotive von McLean, H0. Mhm. Ich hatte eine McLean H0 Eisenbahn und irgendwann stand ich mit meiner Großmutter vor dem Spielzeugwarengeschäft, drückte mir wirklich die Nase platt und sah, was die kostet. Und ich hatte die Hälfte ungefähr schon gespart. Von den 15 Mark kostete die damals. Mhm. Und ich hatte 7 Mark irgendwas und habe dann gesagt, ich spare jetzt weiter. Und als ich 12 Mark zusammen hatte, hat meine Oma gesagt, so, jetzt gehen wir dahin und den Rest gebe ich dir dazu.
Sehr gut.
Und auf die Lokomotive war ich dann unglaublich stolz. Das war die kleinste.
Wurde die denn genutzt oder wurde die einfach nur angestarrt? Weil das war ja so eine Art Heiligtum.
Nein, auf meiner Eisenbahn fuhr die ständig. Gehen. Die hatte noch zwei kleine grüne Waggons dahinter.
Ja.
Und durfte immer um den Berg fahren und das.
Okay. Nee, das Bild der Lokomotive, im Grunde sind sie dann ja später selber die Lokomotive geworden für die Haspa und auch für Hamburg. Wie hat sich Hamburg verändert, seitdem Sie bei der Haspa eingestiegen sind 1991? Das ist halt schon ein bisschen her. Was sind so drei markante Punkte, wo Sie sagen, da ist besser geworden und da ist vielleicht aber auch schlechter geworden?
Ja, Hamburg ist auf der einen Seite liebenswerter geworden, weil wir das Grün noch mehr pflegen, weil wir die Hafen City dazu gewonnen haben, weil wir, ich fahre ja, wenn es irgendwie geht, mit dem Fahrrad auch ins Büro, weil wir wirklich ein gutes Fahrradnetz jetzt schon haben. Wo Hamburg nachgelassen hat, ist der Erfolgshunger. Hamburg ist aus meinem Empfinden etwas bequemer geworden, mit sich selbst zufriedener und nicht mehr wirtschaftlich so erfolgreich, wie es sein muss, um den Wohlstand hier zu erhalten und auch all die Dinge, die ich gerade als Positives aufgezählt habe, sich leisten zu können. Das macht mir schon Sorgen.
Mhm. Ist das ein Problem, was nur Hamburg hat?
Nein, das hat in gewisser Weise Deutschland zurzeit auch. Aber Hamburg sollte es auch nicht haben. Und Hamburg hat auch gute Voraussetzungen, es nicht haben zu müssen. Aber es reicht eben nicht, sich darin zu sonnen, dass man das Tor zur Welt ist, wenn wir feststellen, dass Hamburg in der Welt bei weitem nicht so bekannt ist, wie wir Hamburger es gerne hätten. Und dass auch immer weniger Arbeitsplätze neu entstehen in Hamburg. Dann ist das schon besorgniserregend. Und wenn man gleichzeitig noch sieht, dass andere Städte um uns herum, also nicht in China oder sonst wo, sondern ganz in der Nähe, Kopenhagen zum Beispiel, deutlich stärker wachsen und viel attraktiver sind, auch für die Menschen, da muss man sich schon fragen, ob man da nicht noch ein bisschen mehr tun sollte.
In den letzten Dekaden gab es immer jemanden, ob jetzt Bürgermeister oder auch andere Senatoren, die den Mut aufgebracht haben, völlig spinnerte Projekte, also auf den ersten Blick spinnerte Projekte, sowohl die Hafen City als auch die Elbphilharmonie, die ja nun selber umstritten war im Rahmen der ganzen Finanzierung. Ist Hamburg jetzt vielleicht gerade gar nicht mutig genug?
Also Hamburg hat ja den Mut aufgebracht, sich für Olympia wieder zu bewerben.
Mhm.
Hat aus meiner Sicht leider nicht geklappt, aber es war ja schon mal mutig. Aber man braucht jetzt genügend andere Dinge.
Was könnten die sein?
Es muss, glaube ich, ein Gesamtplan sein. Ein Plan, der für die nächsten 20, 30 Jahre Hamburg auf eine Art und Weise, die für alle liebenswert genug ist, gleichzeitig aber so erfolgreich ist, dass der Wohlstand gesichert werden kann. Und daraus dann eben auch all die anderen Projekte, die Bildung beinhalten, die Soziales beinhalten und so weiter, dass das alles zusammenpasst und auch bezahlt werden kann am Ende, weil es verdient wird.
Ja.
Und Hamburg muss aufpassen, dass es nicht noch von München und Berlin weiter abgehängt wird, aber eben auch auf andere Destinationen, wie Kopenhagen habe ich schon genannt, die ganze Öresund-Region, die sehr erfolgreich ist, Warschau sehr erfolgreich ist, Amsterdam sehr erfolgreich. Also das ist der Maßstab, an dem wir uns messen lassen müssen.
Jetzt sind Sie ja immer hier geblieben. Ist die Haspa schuld oder Hamburg?
Also vielleicht haben wir auch nicht genügend gedrängelt. Ich glaube aber nicht, dass es an uns gelegen hat, dass es den Willen zurzeit nicht gibt.
Ja, nee, aber dass Sie jetzt hier geblieben sind in Hamburg, sagt das daran, dass die Haspa so ein attraktiver Arbeitgeber ist oder dass Hamburg so schön ist? Oder war es dann doch die Liebe und die Familie, also eher private Gründe?
Ach, es ist alles drei zusammen. Alles drei zusammen. Die Haspa ist immer ein toller Arbeitgeber, auch bis heute, so dass es mich nicht wirklich weggezogen hat. Aus Hamburg hat mich schon mal gar nichts weggezogen.
Was hätte es denn sein können, was sie wegzieht?
Aus Hamburg?
Und welche Stadt vor allen Dingen?
Ja, also das Einzige, was mich weggezogen hätte, wären ganz eklatante politische Umbrüche. Und also wenn wir hier eine Radikalisierung von links oder insbesondere von rechts gehabt hätten, kann ja leider immer noch kommen, ich hoffe, es passiert nicht, dann hätte man drüber nachdenken müssen. Es wäre mir unendlich schwer gefallen, aber das hätte man dann tun müssen. Und dann wäre meine Lieblingsdestination Vancouver.
Vancouver?
Vancouver, ja.
Aber nicht erst seitdem Thomas Müller dort Fußball spielt.
Nein, der ist auch nicht schlecht. Aber nein, Vancouver fasziniert mich schon seit 25 Jahren.
Was ist denn das Attraktive an Vancouver? Jetzt können Sie mal quasi Reisebüro spielen und den Reiseverkehr zwischen Hamburg und Vancouver antreiben.
Ja. Also es fängt ja damit an, dass Vancouver rein geografisch gesehen so ist, als wenn man die Elbe und den Tegernsee zusammenschiebt. Mhm. Es fahren auch mindestens die gleichen, teilweise vielleicht sogar dieselben Schiffe rein und raus in den Hafen von Vancouver, die in Hamburg rein und raus fahren. Es gibt Strand wie an der Elbe. Aber auf der anderen Seite, und das ist immer noch Vancouver City, gibt es den Gross Mountain. Der ist so wie der Wallberg und Umgebung am Tegernsee. Da kann man im Winter Skifahren, im Sommer Bergwandern machen. Und das zusammen ist einzigartig. Und dahinter kommt dann dieses unfassbar große Naturparadies British Columbia, BC. Aber es gibt noch was Zweites in Vancouver und das sind die Menschen. Die Kanadier sind schon mal per se unglaublich freundliche, offene Menschen. Mhm. Viel freundlicher noch als die Amerikaner. Mhm. Und dann ist Vancouver ja auch verändert worden durch ganz viel Zuwanderung aus Hongkong, nachdem dort der Zustand der britischen Kolonie auslief. Sodass es eine sehr weltoffene Stadt ist, auch eine internationale Stadt. Vancouver fehlt die Kultur, die wir haben. Klar, die kann man nicht nachholen. 1000 Jahre Kulturentwicklung kann man nicht mal eben nachholen. Aber alles andere in Vancouver ist super.
Wie oft zieht es Sie dahin? Regelmäßig, so wie andere nach Malle oder Südafrika?
Nein,
jährlich?
Nein, in großen Abständen, alle paar Jahre mal.
Aber ist das dann was für die Rente, dann jährlich dahin zu gehen oder auch mal länger für 3 Monate oder so?
Nein, da würde ich lieber die Ostsee bereisen. Okay. Ja.
Wie sozial nehmen Sie denn Hamburg wahr? Also Sie haben ja darüber gesprochen, dass es grüner geworden ist, aber eben halt auch träger. Ist vielleicht auch die wachsenden Sozialbedürfnisse etwas, was uns träger macht? Das ist ja auch immer wieder in der Diskussion gerade.
Also die Bedürfnisse derjenigen, die Transfereinkommens beziehen, dass die gestiegen sind mit der Anzahl der Menschen, die darauf angewiesen sind, auch der zugereisten Menschen, die wir aus den verschiedensten Flüchtlingswellen, Syrien und so weiter, aber auch Ukraine gerne aufgenommen haben. Wir haben ja für all diese Menschen Konten eröffnet, als einzige Bank tatsächlich, deshalb kennen wir die auch sehr genau. Das hat natürlich auch die Stadt herausgefordert, auch die Stadtkassen belastet, wie bei allen Kommunen in Deutschland. Gleichzeitig ist damit auch viel Arbeitspotenzial gekommen, viel Ideenreichtum gekommen. Nein, ich glaube, das hat nichts miteinander zu tun. Der Biss, der Wille, erfolgreich zu sein, ist davon völlig unabhängig. Mhm.
Wir haben die Fragen der anderen Leute und da steigen wir jetzt mal gleich bei der ersten Frage ein.
Hallo Herr Vogelsang, ich bin Heike Suttmann, Co-Fraktionsvorsitzende der Linken in Hamburg. Ich würde gerne von Ihnen wissen, welche Verantwortung trägt die HASPA für Hamburg?
Ja, Frau Suttmann, die HASPA trägt sehr viel Verantwortung für Hamburg, weil wir ja für alle, die es möchten, für jeden Hamburgerin, jeden Hamburger da sind. Wir haben immer noch 103 Filialen. Das ist deutlich mehr als sämtliche anderen Banken zusammen. Und wir bieten in den Filialen auch alle Formen von Beratung, sodass man bei uns tatsächlich nicht darauf angewiesen ist, im Netz irgendwo sein Heil zu suchen, sondern man kann sich auch persönlich beraten lassen. Man kann auch zu uns kommen, wenn man Sorgen hat. Wir machen eigene Beratung zum Beispiel auch für ältere Kunden zum Sicherheitsthema Online-Banking, zu anderen Sicherheitsthemen rund ums Geld. Wir sind für alle da und gleichzeitig sind wir auch die Bank, die am allermeisten Startups finanziert. Wir sind die Bank, die meisten Bauprojekte finanziert, auch Wohnbauprojekte, auch gefördertes Wohnen. Wir investieren auch selber, unter anderem für Azubi-Wohnen. Also wir haben, glaube ich, eine Verantwortung, die über die Jahrzehnte gestiegen ist, auch weil andere Banken sich weiter zurückgezogen haben. Und die nehmen wir sehr bewusst wahr. Mhm. Aber wir können nicht alles richten.
So, die nächste Frage.
Hallo, Dr. Harald Vogelsang, mein Name ist Viktoria Trautmannsdorf und ich bin Kunde bei der Haspa. Mich würde interessieren, welches Theaterstück Sie zuletzt gesehen haben. Ich bin nämlich Schauspielerin.
Ja, Frau Trautmannsdorf, ich habe zuletzt Richard III. Gesehen beim Hamburger Theaterfestival.
Sehr schön.
Das war beeindruckend und verstörend zugleich. Aber toll, großartig gespielt.
Sie haben das ja gerade Frau Sudmann erklärt und auch mir und den Hörerinnen und Hörern, dass Sie noch 103 Filialen haben. Ist das etwas, was Sie persönlich dann einfach auch so durchsetzen, weil Sie so lange schon in dieser Bank waren und möglicherweise, oder sind, dass Sie durch Ihre Erfahrung einfach auch vielleicht die ein oder anderen Leute mal umstimmen können? Weil alle Banken rationalisieren ja die Filialen weg. Und wenn man Glück hat, findet man vielleicht noch einen EC-Automaten irgendwo. Das ist bei der Haspa ja sichtbar anders.
Ja, das ist tatsächlich sichtbar anders aus tiefster Überzeugung. Also ich würde mal sagen, in der Haspa wissen alle, glaube ich, oder nahezu alle, wie sehr mir die Filialen im Herzen liegen. Mhm. Aber ich bin damit nicht allein. Es gibt einen ganz breiten Konsens, auch mit allen Vorstandskollegen und sehr vielen anderen Führungskräften, dass dieses Filialnetz das Herzstück der Haspa ist. Die Haspa ohne den auch persönlichen Zugang zu Bankdienstleistungen für alle ist nicht die Haspa. Und dann kann sie auch nicht für die großen Kunden da sein, sodass das ein Stück DNA ist, was wir pflegen. Ob es immer bei 103 Filialen bleibt, das kann heute kein Mensch sagen. Wenn der Bedarf weiter abnimmt, dann werden auch wir irgendwo reduzieren müssen. Ist aktuell nicht geplant, weil die Filialen jetzt zum Glück gut ausgelastet sind. Mhm. Aber diesen Unterschied zu machen als Marke zu all den anderen Banken, die hauptsächlich im Netz unterwegs sind oder mit einem sehr ausgedünnten Filialnetz, viele haben ja nur noch eine einzige Hauptstelle in Hamburg und sonst nichts, diesen Unterschied zu machen als Marke Haspa, wir sind für euch da, wir sind in den Stadtteilen, wir sind in jedem Kiez, teilweise auch hier in den Umlandgemeinden, das ist für uns nicht wegzudenken. Das macht die Haspa aus.
Jetzt haben Sie eine lange Karriere bei der Haspa hinter sich gebracht. Man spricht ja gerne in Interviews immer über Erfolge. Was war denn mal so ein Misserfolg, wo Sie eine Entscheidung getroffen haben, wo Sie gesagt haben, das hätte ich vielleicht doch anders machen sollen? Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber meistens nicht so offen, um Fehler zuzugeben. Jetzt haben Sie die Möglichkeit.
Ja, also im Nachhinein fallen einem ganz viele Dinge ein. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich würde sagen, ich mache jeden Tag mindestens einen Fehler. Wichtig ist, dass die Summe der Entscheidung gerade eben positiv ist. Und dass man sich traut, überhaupt Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Also das, was für uns am schwierigsten war, obwohl dahinter nicht die eine singuläre Entscheidung steht. Das Schwierigste war eigentlich, als wir die vorletzte IT-Migration gemacht haben und dann im Zahlungsverkehr sogenannte Schiefstände hatten in den Zahlungsvorgängen, sodass die eine Seite gebucht war, die andere Seite nicht gebucht war. Da hatten wir dann eine Reihe von sehr vielen Kunden, die davon betroffen waren, große Kunden, aber auch breite Privatkunden. Und das war eine heftige Aufräumarbeit, hat auch ein bisschen für Unruhe gesorgt. Das war das einzige Mal, dass ich mich dann auch öffentlich, damals bei der Bild-Zeitung, entschuldigen musste. Habe ich auch tatsächlich gerne getan, stellvertretend für alle in der Haspa. War ja auch meine Entscheidung mit, dass wir so migrieren. Im Grunde war das ein technisches Problem, was entstanden ist bei einem der Dienstleister, die das ausgeführt haben. Aber wir waren dafür verantwortlich.
Was ist Ihnen in all den Jahren immer am schwersten gefallen, Chef zu sein? Also möglicherweise Entscheidungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitzuteilen oder Öffentlichkeitsarbeit, Abendtermine, Repräsentationstermine. Was ist so ein Teil, wo Sie sagen würden, ach, das hätte es echt nicht gebraucht?
Nicht gebraucht hätte ich Corona.
Ja.
Und die Finanzkrise.
Das mussten wir ja nun alle erleben. Ja,
und die Finanzkrise, wobei die Finanzkrise mich sozusagen im Amt ereilt hat, 6 Monate, nachdem ich gerade Vorstandssprecher werden durfte.
Ja.
Das hatte ich mir anders vorgestellt. Und die dauerte dann ja auch etliche Jahre an. Corona kam ja fast wie ein Blitz aus dem Himmel. Die ganze Welt war nicht darauf vorbereitet. Und für uns sehr spannende Entscheidung. Wir haben uns damals entschieden, alle 103 Filialen offen zu halten. Was für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkt vorne am Schalter saßen, nicht einfach war. Die haben sich ganz großen Verdienst erworben. Ich denke nicht nur bei uns intern, sondern auch für alle Hamburgerinnen und Hamburger, die das genutzt haben. Denn man hatte damals ja viel größere Sorgen vor Corona, als man heute rückblickend hat. Und die Kolleginnen und Kollegen saßen vorne im sozusagen ersten Sprühnebel der Coronaviren mit Schutzmaßnahmen, die anfänglich noch unvollständig waren, dann immer besser wurden. Wir haben dann später eine eigene Impfstraße gebaut für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber das war nicht einfach, auch das zu entscheiden. Tun wir das jetzt so, damit die Menschen an Geld kommen, in den Supermarkt gehen können und ihre anderen Bankgeschäfte noch erledigen können? Wenn wir es nicht gemacht hätten, wäre es schwierig geworden für die Stadt und viele Menschen in der Stadt. Aber wie weit dürfen wir das von unseren Kolleginnen und Kollegen verlangen? Wir selber sitzen in der Zentrale oder zu Hause im Homeoffice, halbwegs safe, und schicken die Kolleginnen und Kollegen hin. Wir haben uns später mit einem großen Dankeschön-Essen in der Fischer-Auktionshalle bei allen Service-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür bedankt. Das war unangenehm und schwierig.
Wenn Sie das Thema Bargeld ansprechen, was vor 6 Jahren noch so wichtig war, das wird ja immer unwichtiger. Glauben Sie, dass wir irgendwann ohne Bargeld klarkommen, auskommen? Also zumindest im privaten Zahlungsverkehr.
Also ich fände das ganz bequem, wenn wir ohne auskommen. Ich glaube es aber nicht. Und ich glaube es deshalb nicht, weil ich im Sommer sehr viel nach Schweden reise. In Schweden konnte man schon vor 5, 6 Jahren eigentlich nichts mehr mit schwedischen Kronen bezahlen. Ich habe mal welche mitgebracht, die konnte ich hier eigentlich wegwerfen. So, oder wieder zurücktauschen. Und nicht mal einen Kaffee oder ein Brötchen konnte man damit erwerben. Inzwischen hat aber die schwedische Nationalbank entschieden, dass alle schwedischen Händler und Banken wieder Bargeld nehmen müssen, weil sie Angst haben vor Cyberattacken. Insbesondere im Moment aus Russland. Und weil ja klar ist, wenn ich eine groß angelegte Cyberattacke auf die digitalen Zahlungssysteme habe, dann kann ich mir in Schweden oder konnte ich mir in Schweden nichts mehr zu essen kaufen, nichts mehr zu trinken kaufen. Ich kann gar nichts mehr machen, weil nichts mehr funktioniert. Und deshalb sind auch die Schweden jetzt dazu übergegangen, wieder Bargeld verpflichtend zu machen.
Es gibt ja diesen Spruch, der Schuster hat die schlimmsten Schuhe. Wie gehen Sie denn privat mit Geld um? Sind Sie da eher nachlässiger? Muss Ihre Frau aus den Jacketts immer Geld raussuchen? Also, oder sind Sie da genauso zielorientiert, genau, und achten immer drauf, dass ausreichend da ist und auch nichts abhanden kommt?
Nee, also ich habe noch nie eine Geldbörse verloren. Das bestätigt die These zielgenau. Aber ich bin eigentlich ziemlich nachlässig. Ich lasse zu viel Geld auf dem Konto rumliegen, ohne es anzulegen, weil ich da ein bisschen zu, ja.
Olaf Scholz als damaliger Bundesfinanzminister hat mir mal in einem ähnlichen Gespräch verraten, dass er keine Geldanlagen hat, sondern sein Geld auf dem Konto hat. Was hätten Sie dem denn geraten? Also wie legen Sie, nehmen wir Sie mal als Beispiel. Ist es dann, wie man in Hamburg immer hört, man muss in Steine investieren, oder wo geht's rein?
Nein, also am besten ist ja eine Mischung. Nicht alle Eier in den Korb legen. Klingt ganz banal, aber ist goldrichtig. Und wenn man eine privat genutzte Immobilie hat, dann ist man ja schon mal investiert in Steinen. Das ist gut. Dann sollte man, das tue ich auch persönlich, ergänzend auf jeden Fall Aktien haben, weil Aktien zwar Schwankungen unterliegen, die man jeden Tag, jede Sekunde ablesen kann, bei einer Immobilie sieht man das nur nicht. Und Aktien ja die einzige Anlage sind, bei der man einen quasi eingebauten Inflationsausgleich hat. Das halte ich für ungemein wichtig, auch gerade wenn man für seine Kinder investiert oder langfristig in Altersversorgung investiert, unbedingt auf Aktien zu setzen. Und wenn man das dann noch ein bisschen garnieren will mit Sicherheitsaspekten, dann kann man auch Gold dazu kaufen. Muss man jetzt auch Schwankungen aushalten, aber es ist ein stabilisierender Faktor. Und Bundesanleihen waren früher ja immer noch etwas, was man ergänzt hat. Das ist in der Niedrigzins- und Negativzinsphase komplett ausgefallen. Kann man heute wieder beimischen. So richtig attraktiv ist es aber noch nicht.
Jetzt ist es noch ein paar Wochen und Monate hin. Haben Sie schon eine Idee, was Sie an dem ersten freien Montag machen werden? Fühlt sich das möglicherweise erstmal wie Urlaub an? So erzählen die Leute sich das ja. Aber was ist so nach 3 Monaten? Haben Sie schon eine Idee, was Sie machen werden?
Also der erste freie Tag im Ruhestand ist ja der 1. Januar 2027. Da werde ich wahrscheinlich ausschlafen.
Und leichten Kater
wie
haben.
Wie ein Neuer, genau. Wie ein Neuer. Und in 3 Monaten später war ich hoffentlich mal ein bisschen Skifahren. Und danach will ich versuchen, einfach ganz viel von dem zu machen, was liegen geblieben ist. Mich mehr um meine Freunde kümmern, die immer sehr geduldig waren, mich um die Enkelkinder kümmern. Ein bisschen mal im Haus basteln. Ich bin handwerklich eigentlich mittelmäßig begabt, aber sehr, sehr interessiert. Ich bastel sehr gerne. Mhm. Am liebsten mit Holz.
Mhm. Was gibt's dann? Vogelhäuschen oder schon größere Dinge wie?
Nee, ich habe für die Kinder schon Betten gebaut und Schränke gebaut.
Ehrlich?
Bücherregal bei uns zu Hause habe ich auch gebaut.
Also nehmen Sie auch Auftragsarbeiten entgegen?
Da muss ich mir das Preismodell nochmal überlegen. Aber das finde ich großartig, weil Holz ist ein unfassbar schönes Material.
Ja.
Mit dem man sehr viel gestalten kann.
Ja.
Insbesondere, wenn man dann auch zapfen kann und verleimen kann und so weiter. Also nicht mal mehr Metallschrauben oder ähnliches da reinwürgen muss. Dann hat Holz einen unfassbaren Charme für mich. Die Oberfläche kann man ganz warm gestalten. Mit unterschiedlichen Hölzern auch tolle Strukturen herbeifassen. Insofern finde ich das toll. Und man sieht, was man schafft. Das ist ja anders als in so einem Bürojob.
Ja.
Insbesondere seitdem wir nicht mal mehr Papier von links nach rechts stapeln, sondern nur noch Bits und Bytes hin und her schieben, ist das für mich ein unglaublicher Ausgleich.
Was wird Ihnen denn wohl am meisten fehlen? Sie können es natürlich noch nicht wissen, aber erahnen.
Wahrscheinlich überraschende soziale Kontakte. Ich werde ja vermutlich dann nur noch die sozialen Kontakte haben, die ich mir ausgesucht habe.
Oder im Garten oder an der Wohnstraße treffen.
Ja, genau. So, und heute habe ich natürlich ganz viele auch geplante Termine, aber dazwischen auch sehr viele spontane soziale Kontakte. Die können auch mal nervig sein oder anstrengend, aber die meisten sind wunderschön und inspirierend, weil man Neues kennenlernt, neue Menschen kennenlernt, neue Ideen, neue unternehmerische Ideen, aber auch Sorgen von Menschen, denen es gerade nicht so gut geht.
Wovor haben Sie Angst? In diesem Zeitraum der Rente?
Im Zeitraum der Rente habe ich Angst davor, krank zu werden. Weil man dann von dem, was man sich so schön erträumt hat und sich vorgenommen hat, nicht mehr so viel hat. Sonst habe ich eigentlich gar keine Angst. Ich freue mich darauf.
Hat man nicht auch ein bisschen Sorge, irgendwie an Macht- oder Bedeutungsverlust zu leiden?
Habe ich ehrlich gesagt nicht.
Man kriegt möglicherweise weniger Einladungen.
Ja, ich werde das häufig gefragt. Ich habe es wirklich nicht. Ich glaube auch nicht, dass sich das noch einstellen wird, weil ich jetzt so viele Jahre in diesem ganzen Zirkus unterwegs war, der mir nicht schwer gefallen ist, der mir auch Spaß gemacht hat. Aber ich freue mich darauf, mal wirklich den Kalender halbwegs frei zu haben. Über den Überseeklub kommt ja immer noch ein bisschen was.
Genau, also den Überseeklub werden Sie weitermachen. Was werden Sie noch so weitermachen? Sie haben wahrscheinlich noch 500 andere Ämter, oder?
Nein, das will ich gerade vermeiden. Ich werde mich noch ein bisschen aus dem Kuratorium heraus um die Stiftung der Hasbach kümmern, aber ansonsten nicht mehr allzu viele Ämter annehmen. Dann hätte ich ja nichts vom Ruhestand. Das macht keinen Sinn.
Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes über Hamburg. Ich lese ein paar Fakten vor und dann gibt's eine persönliche Frage. Das Alte Land zählt mit rund 10.500 Hektar zu den größten Obstanbaugebieten Europas. Auf der weitläufigen Anbaufläche wachsen etwa 10 Millionen Obstbäume. Rund 90% davon sind Apfelbäume. Das milde Klima und die fruchtbaren Böden schaffen ideale Bedingungen für eine beeindruckende Obstvielfalt.
Wie groß ist Ihr grüner Daumen?
Mein grüner Daumen ist ziemlich groß.
Auch das noch?
Ja, ist ziemlich groß. Ich habe so ziemlich alles bei uns im Garten selbst gepflanzt und bin jedes Wochenende da.
Aber was gibt's denn jetzt, was Sie gar nicht können? Ich sag mal, es gibt ja die Hasbach Musikstiftung. Wie ist es mit Klavierspielen?
Musik kann ich gar nicht, hätte ich Ihnen jetzt auch freiwillig gesagt. Ich glaube, dass ich eigentlich halbwegs musikalisch bin, aber das ist das Einzige, was ich meinen Eltern zu Lebzeiten vorgeworfen habe,
ja,
dass sie mich nicht ein vernünftiges Instrument haben lernen lassen.
Ja.
Warum auch immer ist meine Mutter auf die Idee gekommen, mich zum Blockflötenunterricht zu schicken. Und das war der einzige Unterricht, wo ich im hohen Bogen rausgeflogen bin.
Mhm.
Klavier, das wäre es gewesen.
Ja. Nun ja, die Fischauktionshalle wäre Anfang der 1970er Jahre beinahe abgerissen worden. Nur dank des Engagements einer Bürgerinitiative blieb das historische Gebäude erhalten. Nach ihrer umfassenden Restaurierung im Jahr 1982 zählt sie heute zu den bekanntesten Wahrzeichen des Hamburger Fischmarkts. Wann haben Sie zuletzt Ihren Sonntagmorgen auf dem Fischmarkt verbracht?
Das ist irre lange her.
Ja.
Während des Studiums.
Ja, ich glaube, irgendwann reicht
es
auch.
Naja, seitdem ich nicht mehr durchfeiere, ist es mir zu früh.
Ja. Und vor allen Dingen, was will man mit den ganzen Juckerpalmen, die man auf einmal in der Hand hat?
Oh, noch einen schönen Aal dazu. Ja.
Der Hamburger Fernsehturm wurde zwischen 1965 und 1968 erbaut und zählt heute zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Das 43.000 Tonnen schwere Bauwerk steht unter Denkmalschutz und dient bis heute als wichtiger Standort für Telekommunikations-, Radio- und Fernsehsender. Schauen Sie noch klassisches Fernsehen oder streamen Sie inzwischen alles?
Alles, ja. Ich gucke auch ganz normale Fernsehsender, aber immer zeitversetzt.
Ja.
Also ich gehe immer rein über Apple TV.
Also die 20 Uhr Tagesschau wird dann auch erst um 22 Uhr angeguckt?
Ja, um 22 Uhr oder auch um 20.30 Uhr oder was auch immer, so wie es passt. Das ist ja grandios komfortabel.
Ja. Jetzt sind wir schon.
Früher waren natürlich die Straßen leergefegt um 7:45, wenn Agatha Christie lief oder irgend sowas. Und alle hatten es geguckt, alle hatten das Gleiche, um sich darüber zu
erinnern. Mehr gab es ja auch nicht.
Ja, genau.
Quasi. Wie sieht denn Ihr morgendlicher Tagesablauf aus? Wann wachen Sie auf und wie geht's dann weiter? Erst Zähne putzen oder gleich erst einen Kaffee oder die Aktienkurse angucken?
Aufwachen so ungefähr um 6 spätestens und dann erst duschen. Danach Frühstück und wie es sich gehört, nach dem Frühstück Zähne putzen, freut sich der Zahnarzt.
Ja.
Ja, und dann ab ins Büro.
Und vorher noch keine E-Mails lesen?
E-Mails nicht, aber so ein bisschen online, NTV und sonst was, also verschiedenste Nachrichten.
Glauben Sie, dass sich dieser Tagesablauf in irgendeiner Form ändern wird? Also man sagt ja, je älter man wird, desto früher steht man auf. Bei mir habe ich das Gott sei Dank noch nicht feststellen können. Ich quäle mich immer noch um 9 Uhr raus. Werden Sie länger schlafen?
Ich glaube nicht, weil mindestens bei unser Hund eine innere Uhr hat und die tickt zur gleichen Zeit.
Ja, okay.
Aber es wäre auch schade. Also jetzt, heute bin ich noch ein bisschen früher aufgewesen, um 5. Das ist ja taghell, die Sonne scheint, das ist so ein Traum, das möchte ich nicht verpassen. Vielleicht schlafe ich im Winter ein bisschen länger.
Jetzt ist es ja so, dass bestimmte Berufsgruppen immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommen. Ich habe die Frage ja auch schon gestellt sozusagen, was sollte man tun mit dem Geld? Glauben Sie, dass das irgendwann nachlässt? Also ich sag mal, Politiker werden für alles verantwortlich, mal was da draußen los ist, abends auch in der Kneipe. Wenn Sie jetzt irgendwo unbedarft im Supermarkt stehen, gibt es dann wiederkehrend diese Frage nach, soll ich die Aktie kaufen?
Gibt's ab und zu mal, aber nicht im Supermarktregal.
Sondern eher in einem tieferen Gespräch.
Ja, oder abends beim Italiener oder und so.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass Sie relativ früh angekündigt haben, dass Sie jetzt rausgehen. Also jetzt wird irgendwie offiziell, wird jetzt noch verhandelt nach einem Nachfolger. Es tummeln sich ein paar Kandidatinnen und Kandidaten im Vorstand. Wie gestaltet man so eine Übergabe von so einem Rieseninstitut? Also sind das dann 10 DIN A4 Seiten, wo dann alles aufgeschrieben steht, oder läuft der neue Kollege, der neue Vorstandsvorsitzende schon mal jetzt jeden Tag mit? Also heute ist er nicht hier, aber...
Aber sonst ist da sehr viel dabei.
Ja.
Sehr viel dabei. Also der Übergabeplan ist ungefähr vor 5 Jahren entstanden. Ich habe mir Gedanken gemacht, unser Aufsichtsratsvorsitzender hat sich Gedanken gemacht, die haben wir zusammengelegt. Und da ist ein sehr guter Plan rausgekommen, den wir dann auch der Bankenaufsicht, in unserem Fall der Europäischen Zentralbank, mitgeteilt haben. Die fanden das auch sehr gut. Und seitdem arbeiten wir das ab. Und toi, 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 bisher läuft das auch alles genauso, wie wir es vorgesehen haben, weil niemand krank geworden ist zum Glück oder sonst irgendwas dazwischen gekommen ist. Das neue Team ist jetzt komplett, nahezu komplett an Bord. Zwei Bereichsvorstände sind noch da, die werden noch ordentliche Vorstandsmitglieder, jedenfalls so, wie es geplant ist. Und ich gehe da fest davon aus, das klappt auch. Und es gibt jemanden im Vorstandsteam, der heute mein Stellvertreter ist, Olaf Esterhelwig, von dem ich mir vorstellen kann, dass er auch Vorstandssprecher werden könnte. Aber wir haben ja nicht das Vorsitzendenmodell, sondern das Sprechermodell. Und da wählt der Vorstand selber den Vorstandssprecher. Und das kann er erst machen, wenn er komplett auch tatsächlich als Vorstand bestellt ist. Und deshalb wird das im letzten offiziellen Schritt erst ganz kurz vor Jahresende sein.
Jetzt sind Sie das viele Jahre gewesen, der Bestimmer in der Firma sozusagen. Wie ist das denn bei privaten Entscheidungen? Urlaub, Essen gehen, wie auch immer, übernimmt Ihre Frau dann das Ruder? Weil man vielleicht einfach auch die Sehnsucht danach hat, mal zu sagen, ach, ich lasse jetzt mal laufen, oder kann man gar nicht mehr loslassen?
Also meine Frau steuert da sehr viel, lässt mich oft genug in dem Glauben, ich hätte es mitentschieden. Aber sie weiß auch, dass es schön ist, wenn ich einmal im Jahr zum Skifahren komme und wenn ich im Sommer mal ein bisschen aufs Wasser komme, weil das die allgemeine Zufriedenheit steigert. Insofern ist das ein sehr ausgewogenes Miteinander. Tatsächlich.
Jetzt haben Sie Ihre Nachfolge schon sehr früh bestimmt. Sind Sie immer so planerisch? Also wissen Sie im Januar schon, wo Sie in Urlaub fahren, und haben alle schon gebucht und schon bezahlt?
Bezahlt nicht. Das mache ich erst bei der Abreise.
Ja.
Aber naja, geplant ist allein schon deshalb, weil wir bisher eine Jahresplanung machen. Also wird die HASPA auch weitermachen für die Vorstände, aber nicht mehr für mich zum Glück. Ja. Das beginnt jetzt im Juli und August. Ende August ist sie fertig. Und dann weiß man Ende August, was man im Dezember des darauffolgenden Jahres im Kalender hat, und zwar für jeden Tag. Oh. Da ist noch ein bisschen Luft drin für Unvorhergesehenes, aber die Termine stehen dann anderthalb Jahre vorher fest. Und aus der Mühle freue ich mich, rauszukommen.
Aber so eine Struktur kann ja auch hilfreich sein, ne?
Das ist auch hilfreich.
Haben Sie vielleicht sogar Angst, dass Sie ein bisschen verwahrlosen dann, wenn diese Zwänge nicht mehr da sind?
Also ja, also Zeit verwahrlosen jedenfalls. Ja. Wenn man morgens sagt, ach komm, dann frühstücken wir noch eine halbe Stunde länger und danach kann ich noch mal einen Augenblick länger dies machen und jenes machen. Ich erlebe das jedenfalls bei vielen, dass sie sagen, ich habe als Ruheständler, als Rentner viel weniger Zeit. In Wahrheit, weil sie nicht mehr so strukturiert rangehen. Aber es kann ja auch mal ganz nett sein.
Mhm. Gibt's denn irgendwas, also jetzt haben wir ja festgestellt, Sie können ja fast alles außer Klavier spielen. Gibt's denn irgendwas, was Sie wirklich sich vorgenommen haben? Ich habe mal einen Bankvorstand kennengelernt aus Kiel, der mit seinem Jaguar jeden Morgen zur Uni fuhr und dort noch Philosophie studiert hat.
Ja, also einen Jaguar habe ich nicht.
Ja, wir können auch mit dem Fahrrad hinfahren.
Ja, genau, das passt.
Aber es war wirklich so, der hatte immer noch in sehr hohem Alter immer noch Manschettenknöpfe und war sehr so quasi sehr konservativ.
Ja, also das wird bei mir nicht passieren.
Ja.
Das wird bei mir nicht passieren. Ich will eigentlich zwei Dinge auf jeden Fall tun. Ich will gerne zu einem unserer Schwiegersöhne, der Landwirt ist, und da mal ein bisschen bei der Ernte mithelfen.
Okay.
Ja, weil die müssen ja dann Tag und Nacht durcharbeiten. Das hat mich schon immer gereizt. Und wenn ich da ein bisschen helfen kann, wäre das schön. Und das Zweite ist, ich will etwas für den Kopf tun und entweder doch nochmal Klavier lernen oder Dänisch. Oh. Beides gleichzeitig traue ich mir nicht zu.
Beides kompliziert.
Beides will ich auch nicht machen, aber eins von beiden.
Ja.
Aber ich liebe die dänische Südsee, und wenn man da in so kleine dänische Häfen kommt und die sprechen im Zweifel alle Deutsch, die Jüngeren Englisch, und ich kann kein Wort Dänisch, finde ich das immer unangenehm.
Ja. Einer der wenigen Punkte, die mir ja Struktur geben im ganzen Jahresplan, ist der Bundesligaspielplan, beziehungsweise jetzt wieder der zweite Bundesligaspielplan. Wie oft gehen Sie denn zum Millerntor?
Ja, bisher zu wenig,
ja,
weil so viel anderes ansteht, aber das könnte ich mir auch vorstellen, häufiger zu tun.
Ja?
Ja.
Sind Sie denn so jemand, der so jetzt schon in der Sommerpause dann auch fiebert, welche Spieler gekauft werden? Also sind Sie da richtig up to date oder gehen Sie hin und müssen erstmal gucken, wer überhaupt spielt?
Also eher das Zweite.
Ja.
Eher das Zweite. Ich habe bisher keine Neigung gehabt, einer von irgendwie 83 Millionen Bundestrainern zu sein. Aber ich freue mich, wenn ich ungefähr weiß, wer die wichtigsten Spieler sind. Und ja.
Jetzt gibt's ja immer die Haltung, dass man seinen Nachfolgern keine Tipps gibt. Man macht zwar eine Übergabe, wie auch immer. Sie müssen das ja jetzt nicht Ihren Nachfolgern geben, aber welche drei Tipps würden Sie mir denn als Chef geben oder allen anderen Chefs?
Ja, also den Menschen zugewandt sein ist, glaube ich, das Wichtigste. Das Zweitwichtigste, fast gleich auf, sich selber nicht zu wichtig nehmen und schon gar nicht glauben, dass man wichtig ist, nur weil andere irgendwie besonders nett zu einem sind. Die sind zum Amt nett, aber nicht zu den Menschen. Die allermeisten jedenfalls. Aber wenn man das jeden Tag vor Augen hat, dann kann man auch hinterher nicht in irgendeine Form von Loch fallen. Und ansonsten geht es darum, sich morgens auf der Bettkante zu überlegen, will ich das sein? Dann mache ich es richtig gut. Und wenn ich es nicht sein will, dann mache ich was anderes.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie fahren mit dem Fahrrad immer morgens zur Arbeit.
Nicht immer.
Naja, gut, das
denke ich von irgendwie aus. Aber
dieses Jahr im Januar ist keiner mit dem Fahrrad
doch gefahren. Doch, das mache ich.
Ja?
Ich fahre auch, wenn es schneit.
Aber als hier nicht so richtig Schneesturm war und so?
Nee, dann war zu viel Glatteis, ehrlich gesagt. Also, das ist zu gefährlich.
Haben Sie trotzdem das Gefühl, dass Sie jetzt in der kommenden Rente auch Hamburg nochmal neu kennenlernen müssen?
Ja. Ja, ja, unbedingt.
Welche Orte haben Sie denn bisher benachteiligt?
Ach so, das, wo man typischerweise mit auswärtigen Gästen hingeht oder hingehen würde. Ich war mit meiner Frau schon ewig nicht mehr oben auf dem Michel.
Ich war da noch nie.
Ja, das ist wunderbar, das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben neulich gerade mit Gästen aus Bozen eine Hafenrundfahrt gemacht. Das können wir auch mit der Familie mal wieder machen. Das ist schön. Wir sind jetzt lange nicht mehr um die Alster gejoggt oder spazieren gegangen. Wir haben lange kein Ruderboot mehr bei Silva ausgeliehen und sind da oben durch die Kanäle gerudert mit dem Picknickkorb. Da gibt's so viele schöne Sachen, die ich unbedingt wieder machen möchte.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, 103 Filialen haben Sie. Ich glaube, es gibt 104 Stadtteile. Das heißt, in jedem Stadtteil, also überschlagen, gibt es eine Filiale. Fährt der Vorstand denn so, ich sag mal, einmal im Jahr jede Filiale ab? Und haben Sie dadurch vielleicht flächendeckend dann doch Hamburg kennengelernt?
Ja, das würde ich gerne tun. Als ich Privatkundenvorstand war und fürs Filiale zuständig, habe ich es alle 2 Jahre geschafft. Damals hatten wir aber noch 175 Filialen. Jetzt schaffe ich es nicht, aber ich war gerade vergangenen Donnerstag unterwegs im ganzen Harburger Bereich, Wilhelmsburg, Harburg und dann aber auch die Umlandfilialen bis Buxtehude, Winsen. So, wir haben ja die 103 Filialen insgesamt, davon 80 auf Hamburger Stadtgebiet und die anderen im Umland, sodass das schon eine ganz große Fläche ist, die man abdeckt. Aber ich kenne Hamburg auch dadurch deutlich besser, als ich es ohne das Hasper-Fernsehen kennen würde.
Jetzt haben Sie Orte genannt, die Sie vernachlässigt haben. Wie ist es mit Kultur? Das ist auch etwas, wo man ja immer sagt, oh, wenn ich bloß mehr Zeit hätte, ich würde mehr ins Theater gehen, auf Konzerte, wie auch immer. Die Hasper Musikstiftung fördert sehr, sehr breit und sehr intensiv. Ist das etwas, wo Sie selber auch immer noch mal Leidenschaft reingesteckt haben und gesagt haben, hier achtet mal bitte auf den und den Ort und nicht immer nur auf die Elbphilharmonie oder so? Und wird das etwas sein, was Sie häufiger machen?
Ja, das wird auf jeden Fall was sein, was wir häufiger machen. Also Musik, schöne Konzerte, klassische, aber auch Rockkonzerte, Theater ist viel zu kurz gekommen bei mir. Das werden wir auf jeden Fall machen.
Mhm. Wenn Sie so gut vorbereitet sind, gibt's ein Testament?
Ja.
Wann haben Sie das gemacht?
Das haben wir gemacht vor 7 Jahren ungefähr.
Ist ja eine Sache, die man immer gerne aufschiebt. Und wenn ich das so in kleineren Kreisen anspreche, gucken alle immer betroffen zu Boden, weil sie sich alle zu jung fühlen. Wie intensiv haben Sie da alles beschrieben? Es gibt ja das Testament, es gibt die Patientenverfügung. Und dann, ich finde viel schwieriger, und das habe ich beim Tod meiner Mutter festgestellt, der Ablauf einer Beerdigung. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch die Lieder festgelegt, die dort gespielt werden und was sonst noch so passieren könnte.
Ja,
sind Sie
also
ab da auch so intensiv rangegangen?
Nein, also Testament gibt es, Patientenverfügung gibt es auch. Die muss man aber auch ständig aktualisieren, weil sich die Rechtsprechung immer wieder ändert. Also sollte man alle 5 Jahre mal drauf gucken, damit auch das, was man wollte, immer noch möglich ist. Weil die Vorschriften für Ärzte zum Beispiel auch immer enger werden. Habe ich aber auch erst gelernt in dem Zusammenhang. Die Beerdigung habe ich noch nicht geplant. Das kommt mir irgendwie noch ein bisschen
zu früh.
Bisschen zu skurril vor, sagen wir mal so.
Ja.
Und ich weiß auch gar nicht, ob sich mein Musikgeschmack zum Beispiel nicht bis dahin noch ändern würde.
Ja, tatsächlich ist das die Sache, über die ich jedes Mal nachdenke, ob die 3 Lieder denn die richtigen sind. Ich könnte sie jetzt nicht mal richtig nennen, aber tatsächlich denke ich immer, ach, das wäre eigentlich auch ganz schön so.
Ja. Alles andere. Ich bin auch gar nicht ganz sicher, ob ich das überhaupt machen will oder sollte, weil am Ende ist man dann ja nicht mehr. Wir wissen ja alle nicht, ob wir einfach gar nicht mehr sind oder ob wir noch als Geier oder Kuh oder Ratte oder irgendwas wieder auf die Welt kommen. Aber wir sind nicht mehr. Und ich finde, dann sollen sich meine Angehörigen auch so von mir verabschieden, wie es aus ihrer Sicht passt und nicht, wie ich es festgelegt habe.
Ich habe es als großen Druck empfunden, allein die Farbe der Blumen auszusuchen, weil ich so dachte, welche Farbe denn jetzt? Also ich habe mich entschieden, jede Kleinigkeit aufzuschreiben. Ja. So. Was macht denn ein erfülltes Leben aus? Wir wollen Sie jetzt noch nicht zum Ende hier totreden, irgendwie sozusagen. Aber Sie haben echt einen Mörderjob. Sie haben Verantwortung für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sitzen hier jetzt schon seit einer Stunde, es ist sehr warm hier im Podcaststudio, immer noch sehr gelöst und locker rum. Was macht Sie so locker?
Auch mit sich im Reinen sein. Ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn man sagt, ich habe viele Fehler gemacht im Leben, aber insgesamt ist das, was ich getan habe, ungefähr das, wofür ich auch stehe, was ich tun wollte, wofür ich mich auch verantwortlich fühle. Ich bereue nicht, dass ich mich entschieden habe, für die Haspa zu arbeiten mein Leben lang. Ich bereue nicht meine Hobbys. Ich finde meine Familie wunderschön. So, ich weiß, dass ich ein paar Dinge auch besser machen könnte. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt deshalb kriegsgrämig sein muss. Und ich kann gut auch mal irgendwo am Wasser sitzen, darüber gucken, eine halbe Stunde gar nichts tun und mich freuen, dass die Natur so schön ist, dass ich am Leben bin, während viele andere ja ganz andere schwere Schicksale haben, entweder schon verstorben sind, in Kriegsgebieten leben, schwer krank sind, schwerste Sorgen mit Angehörigen haben. Hatten wir auch schon mal, aber zurzeit nicht. So, und dann einfach über den Zustand dankbar zu sein und das einen Augenblick zu genießen, das gibt mir sehr viel Ruhe und auch Kraft.
Das Genießen, das können wir gleich alle, die Ruhe beispielsweise. Es gibt nämlich nur noch zwei Fragen, die ich eben hier stelle. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Irgendwo auf der Ostsee im Sommer.
Wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren?
Hamburg sehe ich in 5 Jahren hoffentlich in einem Zustand der Zielstrebigkeit und des Willens, erfolgreich zu sein für die Menschen hier in Hamburg.
Dr. Harald Vogelsang, vielen Dank für die Einblicke, für die Tipps, für die Ruhe, die Sie hier ausgestrahlt haben in dem Gespräch. Das war eine große Freude tatsächlich. Also Macht muss nicht immer Unruhe auslösen, sondern kann auch sehr viel Ruhe auslösen. Das haben wir spätestens heute gelernt. Herzlichen Dank und Ahoi.
Sie haben es mir auch leicht gemacht. Vielen Dank.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.